Ja, ich habe gerade ziemlich viele kräftige, schnelle Kinder gesehen. Ihr habt gespielt, ihr habt verschiedene Sachen in dieser Woche gemacht. Ihr habt hoffentlich viel gelernt auch. Und mich würde interessieren, wer von euch dachte gestern beim Sporttag, dass er der Schnellste oder Stärkste gewesen ist? Ja, darf ich dich mal nach vorne? Ich habe deinen Namen vergessen. Sagst du mir deinen Namen? Nathan, kommst du mal nach vorne. Du siehst auch ziemlich fit aus. Komm mal bitte kurz her. Ihr könnt noch kurz sitzen bleiben. Ah ja, ist okay. Kann man liegen lassen. Komm mal kurz her. Nathan, gell? Nathan, du warst sicher richtig gut gestern beim Sporttag. Könntest du mal kurz die Gewichte hochheben? Jetzt komm schon. Das sind nur, ich glaube, 80 Kilo. Nee? Okay. Oh, sorry, Nathan. Du darfst dich noch mal setzen. Oder warte ganz kurz. Was war los?
Weiß ich nicht.
Du weißt, war das zu schwer?
Ja.
Okay. Ich probiere es nicht, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Du darfst dich noch mal setzen, Nathan. Das ist jetzt, genau, okay. Das war jetzt fies natürlich irgendwo, gell? Und ich löse es später auch noch auf. Aber ganz oft in unserem Leben, da müssen wir keine Gewichte heben, höchstens wir trainieren vielleicht irgendwo. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder das erlebt hat, was Nathan gerade erlebt hat, dass da kommt eine Aufgabe, man denkt, das schaffe ich bestimmt auf jeden Fall. Und dann beginnt man und merkt mittendrin, ich schaffe das nicht. Ich kann es nicht. Das ist zu schwer. Im schlimmsten Falle steckt man schon in dieser Verantwortung dann oder in dieser Sache drin und merkt, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, so wird es nichts. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte das in meinem Leben sehr, sehr oft, dass ich an einen gewissen Punkt kam, wo ich gesagt habe, das ist zu schwer für mich. Nicht das Gewicht, um das hochzuheben, das würde ich, glaube ich, auch nicht schaffen, diese 80 Kilo. Aber es gibt im wirklichen, echten Leben oft Punkte. Und ich glaube, vor allem die Erwachsenen, wir tun ja oft so, als würde es das bei uns nicht geben. Aber gerade wir verarbeiten es im Stillen dann viel eher, zu sagen, wie bin ich hier nur reingeraten? Ich schaffe es nicht. Ich kann diese negativen Gedanken, die da ständig in mir sind, ich werde die nicht los, ich schaffe das nicht. Ich kann dem Menschen nicht vergeben. Jetzt stehe ich in dieser Beziehung zu meinem Kollegen oder vielleicht sogar in der Familie, aber ich schaffe es nicht. Ich kann nicht vergeben, diese Schuld, die mir angetan wurde. Ich kann diese Sucht nicht loswerden. Die hat wie Ketten um mich gelegt und ich komme einfach nicht davon los. Jeder Mensch, der schon mal erlebt hat, was eine Depression ist, der kennt dieses Gefühl der Ohnmacht zu wissen, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich den Tag morgen überhaupt leben kann. Ich schaffe es nicht. Ich kann das Leid nicht ertragen. Ich kann meine Zweifel nicht ablegen. Und viele, viele Dinge, die sind da. Und liebe Kinder, ihr denkt vielleicht, es würde nur euch so gehen, vor der Mathearbeit oder vor irgendwelchen Dingen. Aber wir Erwachsene, wir reden einfach nicht drüber. Aber wir sind viel öfter wie ihr an dem Punkt, wo wir merken, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. In dieser Predigt heute, und ich werde im Epheserbrief weitermachen, da sind wir gerade als Gemeinde in dieser Predigtreihe, mit dieser Predigt heute, da will ich zwei Gruppen ansprechen und vermutlich ist jeder von uns in einer dieser beiden Gruppen. Die erste Gruppe, das sind die, die vielleicht sagen würde, ich würde mich eher zu den Schwachen zählen. Ich würde eher sagen, dass ich oft in meinem Leben an Punkte komme, wo ich nicht mehr weiter kann, wo ich vor einer Herausforderung stehe und verzweifelt bin. Aber vielleicht sagst du, die Gruppe kenne ich überhaupt nicht. Ich gehöre eigentlich, ich würde von mir sagen, innerlich natürlich, nicht vor anderen, da bin ich demütig. Aber innerlich, ich bin einer von den Starken. Ich komme eigentlich gut klar. Ich bin ein ordentlicher Ehemann, ein Arbeitnehmer, ein Schüler, ein Student, ein was auch immer, ein Freund. Bei mir passt das Ganze eigentlich relativ gut. Dann ist diese Predigt auch für dich, wenn du denkst, dass du stark genug bist für das Leben und für diese ganzen Herausforderungen, die geistlichen Herausforderungen in diesem Leben. Denn Paulus betet im Epheser 1, in diesem ersten Kapitel, ein Gebet für die Gemeinde in Ephesus. Und wir sehen hier im Hintergrund tatsächlich noch ein Überbleibsel dieser Stadt. Da wurde ein Teil der Bibliothek wieder aufgebaut. Das ist das Eldorado für alle Archäologen Ephesus in der Westtürkei, weil hier eine Stadt ist, auf der wurde keine neue Stadt aufgebaut. Und so kann man wirklich Anschauungsmaterial haben. Ich persönlich war nie dort, hatte vor, vielleicht im Herbst mit Benno, meinem Freund, hinzufliegen, aber aus den Plänen wurde nichts. Einmal hinzugehen und sich anzuschauen, wo hat Paulus hier gewirkt? Da findet man wirklich die Straßen, auf denen die Christen in Ephesus damals liefen. In Raum und Zeit, ganz direkt erlebbar und erfahrbar. Und wir hatten gesehen in den letzten Predigten, dass diese Gemeinde vor unglaublichen Herausforderungen stand. Da ist die frohe Botschaft von Jesus eingeschlagen, wirklich eingeschlagen. Da kamen Hunderte von Menschen zum Glauben, aber in einer Umgebung, die es ihnen sehr, sehr schwer gemacht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Epheser damals dachten, vielleicht ähnlich wie Nathan gerade oder wie wir manchmal in unserem Leben, ich schaff's nicht. Wie soll ich das machen? Wie soll ich als neuer Christ in einer Umgebung leben, die in einem völlig anderen Lebensstil lebt, die mit okkulten Mächten, mit Zauberei zu tun haben, wo ich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werde? Ich kann es nicht. Wie soll ich das tun? Und dann schreibt Paulus ihnen diesen Brief an die Epheser und er zeigt ihnen in einem Gebet, das ab Vers 15 in Kapitel 1 beginnt, wie er für sie betet. Wir haben uns vor 2 Wochen den ersten Teil dieses Gebetes angeschaut. Und jetzt würde ich gerne den zweiten Teil uns anschauen, Epheser 1, die Verse 19 bis 23. Ich lese ab Vers 18. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wenn ihr diesen Text vor euch liegen habt oder gerade zugehört habt, wird euch aufgefallen sein, dass hier in einer Fülle an Wörtern, an Nomen, Kraftausdrücke verwendet werden. Also nicht die Kraftausdrücke, wo man sagt zu Kindern, die darf man nicht sagen, sondern Ausdrücke von Kraft, Wörter von Macht, Stärke, von unergründlichem Reichtum, von Herrlichkeit und all diesen Dingen, also Begriffe, die er stolpert fast und sucht sein ganzes Vokabular, Paulus, um in diesem Gebet für die Epheser etwas klar zu machen, die unergründliche und gewaltige Kraft Gottes, mit der er wirkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Gott denkst und an das Ausmaß der Kraft Gottes, aber ich bin mir zu 100% überzeugt, selbst die Menschen, die hier sitzen und die sagen, ich habe einen starken Glauben an Gott, selbst diese Menschen, die viel mit Gott erlebt haben, haben nicht einen Bruchteil, nicht ein Gramm der wirklichen Macht und Kraft Gottes in ihrem Leben erlebt. Selbst wenn ich mein ganzes Leben auf Gott setzen würde und mein Vertrauen auf ihn setzen würde und mit ihm durch den Alltag gehen würde, würde ich nur einen Bruchteil seiner Kraft wirklich erleben und begreifen können. Wir sind Wesen, dass wir durch unsere Erfahrungen lernen. Ich habe gerade einen Krabbler, noch krabbelt er nicht, er sollte krabbeln, aber bald, denke ich, fängt er an zu krabbeln, der rollt noch. Aber zu sehen, wie er lernt, in dieser Welt umzugehen, ist wirklich interessant. Ist jetzt, glaube ich, 10 Monate alt und er rollt durchs Wohnzimmer und alles, was ihm in den Weg kommt, wird genommen, kurz angeschaut und dann ab in den Mund damit. Gleich ausprobiert, mit möglichst vielen Sinnen. Sehen, tasten, schmecken, riechen, weiß ich nicht. Aber so lernen wir Menschen, so erleben wir die Dinge. Das heißt, wir kommen zu Gott und ich glaube, viele haben die gleiche Grundhaltung zu Gott. So, wie lerne ich? Durch Erlebnisse, durch Erfahrungen in meinem Leben. Aber was ist, wenn ich nur wenige Erfahrungen mit Gott gemacht habe? Was ist, wenn ich seine Kraft nie an mir wirklich gespürt habe? Ist Gott dann ein kleiner Gott, dem meine Probleme zu groß sind, der mir eigentlich gar nicht wirklich helfen kann, weil ich habe gebetet und es ist nichts passiert? Wir sind Menschen, die von Erfahrungen lernen und deswegen, glaube ich, ist das Erwartungsspektrum zu Gott so klein. Wir versuchen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, versuchen selber, unsere Probleme in den Griff zu bekommen, versuchen, zum Arzt zu gehen, zum Psychologen, zum Berater, zu wem auch immer. Und das hat alles seine Berechtigung. Aber warum kommen wir so oft nicht zu Gott? Woran liegt das? Ich habe nie erlebt, würdest du vielleicht sagen, dass Gott mir seinen Willen offenbart hat an einer wichtigen Entscheidung. Ich wollte wissen, Gott, was soll ich denn tun? Aber ich weiß, ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe noch nie erlebt, dass Gott eine zerstörerische Gewohnheit, von der ich weiß, die macht mich kaputt, dass er sie weggenommen hätte. Ich habe noch nie erlebt, dass eine gescheiterte, eine konfliktreiche Beziehung durch Gott Heilung erlebt hätte. Vielleicht interessiert es ihn ja überhaupt nicht und er lässt mich einfach alleine. Ich will dir ganz direkt sagen, wenn du diese Gedanken schon einmal hattest, Gott gegenüber und sagst, entweder er kann nicht helfen oder er will nicht helfen oder seine Kraft reicht nicht, das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, überhaupt nicht. Es ist eine Lüge. Und Paulus, er betet für die Epheser, dass sie etwas wissen. Wenn ihr nochmal in den Kontext hier schaut, in diesem Gebet, dann betet er in Vers 18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, ihr Gläubigen in Ephesus, die ihr vor kurzem zum Glauben kamt, die mit vielen Widerständen in eurem Alltag, in euren Familien, in eurem gesellschaftlichen Leben zu kämpfen habt, ihr müsst etwas wissen. Ihr müsst etwas begreifen. Und was? Es waren drei Dinge. Wir sind beim dritten Punkt hier angekommen. Damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ist. Habt ihr es gesehen? Überragende Größe. Kraft, Wirksamkeit, Macht, Stärke. Da ist jedes griechische Wort, das man irgendwie für Kraft nehmen kann, in einen einzigen Vers reingestopft. Damit es auch der Letzte versteht und begreift in Vers 19, wie mächtig und groß Gott wirklich ist. Und ich will dich heute herausfordern. Verlasse dich nicht auf deine begrenzten, vielleicht begrenzten Erfahrungen mit Gott. Und schon gar nicht mit den Erfahrungen mit anderen Christen. Ich erlebe so oft Leute, die sagen, wenn das der christliche Glaube ist, was ich erlebt habe, wie der lebt, dann gute Nacht, dann will ich nichts damit zu tun haben. Aber verlass dich nicht auf diese Erfahrungen, sondern strecke dich aus, ganz persönlich, zu diesem Gott. Und da brauchst du keinen Pfarrer und keinen Priester und keine Kirche dazwischen. Das ist eine Sache zwischen dem Einzelnen und zwischen Gott. Ganz persönlich und ganz simpel, ganz direkt. Paulus, er sagt, Epheser, ich wünsche mir so sehr, dass ihr eine Sache wisst, dass ihr sie ergreift in eurem Verstand, in eurem Herzen. Und diese Sache ist die unergründliche Kraft Gottes, die euch zur Verfügung steht. Wenn wir in diese griechischen Begriffe reingehen, ich kann kein Griechisch, aber die verstehe sogar ich, weil wir fast alle Begriffe in unseren Alltag übersetzt haben. Das erste Wort hier, Kraft, ist Dynamis. Frage an die Kinder, kennt ihr irgendetwas in unserem Leben, was von Dynamis kommen könnte? Habt ihr schon mal was in der Hand gehabt? Hoffentlich nur die eine Sache, die von Dynamis kommen könnte. Ihr habt Fahrräder, oder? Ach, ihr kennt das, glaube ich, gar nicht mehr, diesen E-Bikes und allem. Hat jemand von euch noch so ein Klappding, das man an den Reifen dran machen muss? Und dann geht das Licht an? Oh, andere Generation. Okay, ich hätte es mitbringen. Ja, ihr habt die, oder? Jungs, wenn es dunkel wird, dann macht ihr abends euer Dynamo dran, so ein kleines Ding, und dann fährt man los und dann macht es, das geht auch ein bisschen schwieriger, und plötzlich gehen die Lichter an, wie von Zauberei, könnte man meinen. Aber da entsteht Dynamis, Kraft. Wenn man in die Pedalen tritt und loslegt und die Räder kommen in Bewegung, entsteht hier eine Kraft und diese Kraft wird übersetzt in diesem Dynamo in Energie. Wie Zauberei. Aber es ist keine Zauberei, das ist Physik. Für mich ist Physik manchmal Zauberei, weil ich es nicht begreife. Aber das ist ganz normale Physik. Und daher kommt unser Wort Dynamis, Dynamo. Und als zweiten Begriff, da meinte ich Dynamit. Ich hoffe, das habt ihr noch nicht in den Händen gehalten. Aber im Steinbruch, da wird Dynamit reingestopft. In die Steine, in die Bohrungen, da wird das irgendwie entzündet. Früher mit dem Feuerzeug, heute mit irgendeinem elektrischen Gerät. Und dann macht's Boom! Und es knallt richtig. Und darf niemand in der Nähe sein, weil da ist Kraft. So eine große Kraft, dass sie sogar gefährlich ist. Lebensgefährlich. Paulus spricht hier von Dynamis. Das zweite Wort ist Energeian. Energie, daher kommt unser Begriff, das ist Arbeit, eine produktive Tätigkeit. Ein drittes Wort, das er hier gebraucht, Kratos, das ist Herrschaft, Stärke, Macht. Ein anderes Wort, Ischus, vom Ischias-Nerv, Kraft, Fähigkeit, Macht und so weiter. Also er packt hier wirklich in diesen Vers 19 alles rein, um einen Punkt klar zu machen. Wenn du an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubst, wenn du von deinen Sünden umgekehrt bist und im Vertrauen darauf, dass er der Sohn Gottes ist, dass er auf diese Welt kam, dass er, wie es eben gesungen habt, am Kreuz gestorben ist und auch verstanden ist. Wenn du sein Kind geworden bist, durch diesen Glauben, die Wiedergeburt der Seele erfahren hast, dann steht dir eine unermesslich große Kraft zur Verfügung. Eine Kraft, wo kein Dynamit und kein Dynamo und keine elektrische Energie irgendwie dagegen ankommen kann. Es ist die volle Kraft Gottes. Die volle Kraft Gottes. Und lass uns das mal verstehen im Kontext der Epheser. Die Gemeinde in Ephesus war eine Gemeinde, wir lesen es in der Apostelgeschichte, als die Christen wurden, jetzt ganz besonders auch an die Kinder, als die Christen wurden, hatten die noch ganz viele Zauberbücher. Weil es war eine Stadt, die war okkult, das heißt mit viel Geistesmächten und Zaubereien und so weiter erfüllt. Und diese Bücher waren sehr, sehr teuer. Und als sie Christen wurden, sagten sie, ich habe früher einer Macht gedient, die war dunkel, die war finster. Jetzt diene ich aber dem Licht, nämlich Gott. Und die haben diese Bücher genommen, die ein Vermögen wert waren, und haben es mitten in der Stadt verbrannt, als Demonstration, als Zeichen, wir dienen jetzt einem anderen Gott, einer anderen Kraft. Ich musste in meiner Predigtvorbereitung daran denken, als es bei uns an der Tür klingelte und plötzlich kleine, verkleidete, scheinbar blutüberströmte Menschen mit Fratzen und Masken davor standen. Ich dachte mir, warum feiert eine Gesellschaft sowas wieder? Warum hat sie es früher nicht gefeiert? Weil dieses Licht von Jesus Christus Teil unseres Landes war, in so vielen Häusern und Familien. Paulus will zeigen, es gibt eine Macht und eine Kraft und eine Herrschaft und eine Fähigkeit, eine Autorität, und die kann alles tun, was sie möchte. Und dieses Machtwirken hat eine Zielgruppe. Es gibt eine Gruppe, die darf diese Macht in Anspruch nehmen. In Vers 19 in der Mitte. Und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, wirkt. An uns, den Glaubenden. Hier wird deutlich, an wem diese Kraft wirken soll. Nicht an der christlichen Elite, an irgendwelchen hochgestellten Persönlichkeiten, an den ganz normalen Männern und Frauen, die in ihrem Alltag Jesus Christus dienen wollen. Er sagt, an uns, den Glaubenden. Die sagen, Herr, ich vertraue auf dich. Ich glaube deinem Wort. Auch wenn ich diese Kraft noch nie erlebt habe, glaube ich, dass das, was hier steht, wahr ist. Und dass das Wirklichkeit in meinem Leben werden kann und werden wird. Ich will es nochmal versuchen, das Ganze zu veranschaulichen. Ich will nochmal euch Kinder fragen, gibt es hier ein Kind, das glaubt, dass es dieses Gewicht hochheben könnte? 80 Kilo. Gibt es ein Kind, das glaubt, dass es dieses Gewicht hochheben könnte? Niemand? Du? Melina? Komm, komm mal vor. Du hast gestreckt. Komm, auf geht's, komm, du schaffst es. Vertrau mir, komm mal her. Okay, Melina, komm mal hierher. Gut, sehr gut. Warte, schon einen festen Griff? Du schaffst es, du schaffst es. Komm, 1, 2, 3. Gut, okay, danke schön. Perfekt, bleibst du noch mal kurz hier vorne, Melina. Du hast dich ja so ganz zögerlich gemeldet, gell? Warum hast du dich gemeldet?
Weil du es gesagt hast.
Danke schön. Ich habe nämlich einen kleinen Trick gemacht. Beim Nathan war es fies, weil dem habe ich gar nichts gesagt. Melina, ich bin jetzt vor dem Gottesdienst zu dir gekommen, gell? Und ich habe zu Melina gesagt, Melina, ich werde so einen Versuch machen. Komm einfach vor, du schaffst es. Komm einfach vor. Und ich habe es gerade gesehen, Melina hat richtig gekämpft. Das war so ein kleines, vorsichtiges, ich denke mal, Melina, weil du wusstest nicht, ob du schaffst, oder? Ja, passt. Ich glaube, so geht es mir in meinem Alltag. So geht es mir mit Gott. Ich sehe diese Dinge und Aufgaben und ich weiß, ich kann es nicht. Von meinem Ich, meine Persönlichkeit ist nicht fähig, dieses Leben zu leben. Damit meine ich nicht die großen Missionen, den ganz normalen Alltag. Meine Kinder zu lieben, wie sie geliebt werden sollen. Meiner Frau zu dienen, wie ich ihr dienen sollte. Meinen Schülern mit einer Wertschätzung und Liebe zu begegnen in der Schule, wie ich das sollte. Meine eigenen Aufgaben und Disziplin zu erledigen, wie ich es gerne würde. Meine Zeit so zu nutzen, wo ich weiß, das sollte ich so tun nach dem Wort. Und ich stehe da vorne und ich sage, ich schaff's nicht. Und Paulus sagt, endlich bist du an diesem Punkt angekommen. Du schaffst es nicht, aber uns, den Glaubenden, uns, die, wie es Melina jetzt ging, zu sagen, ich weiß, ich pack's nicht, aber der hat's ja gesagt. Deswegen komme ich mal langsam nach vorne und dann stehen da zwei gut gebaute Männer und heben dieses Gewicht einfach hoch. Ihr Lieben, genauso ist es im Alltag für den Christen. Der Christ weiß, ich kann es nicht tun. Der Nachfolger weiß, mir ist es zu schwer, aber er hat es gesagt. Er hat gesagt, dass er mit einer unergründlich großen Macht helfen wird, den Glaubenden. Denen, die auf sein Wort vertrauen. Und deswegen, weil sie glauben, so wie Melina gerade, zögerlich einen ersten Schritt machen und sagen, ich probier's, ich gehe hin, ich weiß, es ist nicht logisch, ich weiß, es wird nicht funktionieren, aber ich mach's. Und dann verspricht Gott, dass er eingreifen wird und befähigen wird, wie wir uns das nie hätten erträumen können. Und nochmal, ich rede nicht von irgendwelchen Wundern, die man tun könnte, von irgendwelchen großen Missionen, ich rede vom ganz einfachen, normalen Alltag, von der Nachfolge. Und dann zeigt uns Paulus auf, weil er weiß, dass die Menschen Zweifler sind. Weil er weiß, dass die Menschen sagen, ja, das sind halt nette Beispiele für Kinder oder irgendwas, aber das funktioniert nicht in meinem Alltag. Jetzt gibt er uns vier Beispiele, vier Demonstrationen in diesem Gebet, wo er sagt, ihr könnt die Kraft, die euch zur Verfügung stünde, wenn ihr nur glauben würdet. Wenn ihr euer Vertrauen auf Gottes Wort setzen würdet, gibt er uns vier Beispiele, vier Demonstrationen, wo diese Kraft bereits gewirkt hat. Und ihr Lieben, wenn wir uns das vor Augen führen, das ist atemberaubend. Es ist unfassbar. Wenn das stimmt, dann verändert das alles. Wirklich alles in unserem Leben. Das erste Beispiel, das er gibt, die erste Demonstration ist in Vers 20a. Hört mal genau hin. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er, also Gott, gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Hier wird ein Vergleich geschlagen, eine Brücke geschlagen. Paulus sagt, ich rede euch zu euch als Apostel, der euch Gottes Wort bringen kann. Und ich sage euch, diese Macht, dieses Machtwirken Gottes, das euch zur Verfügung steht, ist dieselbe Kraft, die vor ungefähr 25 Jahren, der Epheserbrief wurde vielleicht 55 bis 60 nach Christus geschrieben, die Macht, die vor vielleicht 30 Jahren, ungefähr 30 nach Christus, in diesen toten Leib Jesu Christi gefahren ist. Als er am Kreuz hing für die Sünde der Welt und starb. Und als er begraben wurde in dieser Höhle. Dieselbe Kraft, die in diesen toten Leib gefahren ist und den toten Leib zum Leben erweckt hat, das ist die Kraft, von der ich rede. Das ist diese Energie, von der ich hier spreche, die Gott wirksam lassen werden möchte. Und lass uns das einmal bildlich vor Augen führen. Da ist ein Herz, das schlägt seit 3 Tagen nicht. Da ist ein Hirn, das arbeitet seit 3 Tagen nicht. Da sind Organe, die seit 3 Tagen nicht mehr funktionieren. Es sind erste Verfallserscheinungen am Körper. da ist ein Leichnam, zerschunden und geschlagen vom Tod am Kreuz. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass Gottes Wort wahr ist, dass es ein echtes, reales Ereignis in der Geschichte dieser Welt war, dass der Geist Gottes in diesen Leib fuhr und ihn zu Leben erweckte. Und dein Herz beginnt zum ersten Mal wieder zu schlagen. Und das sage ich jetzt sehr vorbehalten, weil wir wissen nicht genau, wie dieser Auferstehungsleib von Jesus Wirklichkeit geworden ist. Die Bibel bleibt da relativ vage, aber es ist ein echter Leib gewesen. Noch nach seinem Tod und seiner Auferstehung aß Jesus Fisch zum Frühstück mit seinen Jüngern. Der hat Fisch gebraten am Rand des Sees. Das war ein echter Leib und er lebte wieder. Das Hirn begann zu arbeiten, die Organe nahmen in welcher Form auch immer die Funktion wieder auf. Aus dem toten Leib wurde ein lebendiger Körper. Und Paulus sagt, das ist die Kraft, die euch zur Verfügung steht. Zweites Beispiel, die zweite Demonstration dieser Kraft, Vers 20b, der zweite Teil. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und über jede Gewalt. Er setzte ihn in diese himmlische Örter. Bevor wir dazu kommen, ich habe einen kurzen Punkt übersprungen bei Punkt 1, aber der ist mir so wichtig, dass ich nochmal kurz zurückspringen würde. Sorry, sehr schlecht gemacht, aber es ist egal. Die Bibel sagt, dass so wie Jesus Christus von den Toten auferstanden ist in der Vergangenheit, dass er jetzt auch in diesem Leben eine Auferstehung Wirklichkeit werden lässt, die ein Mensch erfahren kann. Wir alle leben noch, Gott sei Dank, wir sind am Leben, vielleicht sehr jung, vielleicht schon fortgeschritten, aber wir leben in diesem Körper. Aber die Bibel sagt, dass in diesem Körper etwas tot ist, was zum Leben auferweckt werden muss. Paulus schreibt es im selben Brief, in Kapitel 2, in den Versen 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, also die gläubigen Christen, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Lebendig gemacht. Das heißt, in unserem Leben können wir diese Macht und Kraft Gottes in allererster Linie zum ersten Mal daran erfahren, dass wir zu Gott kommen. Das ganze Ausmaß unserer Schuld begreifen, dass die Schuld, die gegen ihn gerichtet war. Und wenn der Mensch an ihn glaubt, wird er von Neuem geboren. Und diese Kraft kommt in sein Leben. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Und wer das erlebt hat, dem steht diese Kraft zur Verfügung. Es wird noch etwas in der Zukunft geschehen. Auch das hat noch niemand von uns erlebt. Die Bibel sagt, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wenn wir gestorben sind. Und dann wird Gott die Menschen, die gestorben sind, aber die an ihn geglaubt haben, zu neuem Leben auferwecken mit derselben Kraft und Macht. Jesus sagt es in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann die Frage, glaubst du das? Glaubst du das? Ich hoffe so, dass du diese Macht und Kraft schon erlebt hast. Wenn nicht, es steht dir zur Verfügung. Jesus starb für Menschen, für Sünder, um ihnen neues Leben zu schenken. Zweiter Punkt, die zweite Demonstration dieser Macht. Jesus fährt in den Himmel auf. Er hat sich zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Und lasst uns es vor Augen führen, mit was für einer Kraft das geschehen sein muss. Die Jünger, sie treffen Jesus auf einem Berg im Norden Israels. Er hat sie dorthin gerufen nach Galiläa. Und jetzt stehen sie da und sie wissen nicht, was passiert. Höchstwahrscheinlich dachten sie, jetzt geht's richtig los. Der baut als König jetzt sein Reich hier in dieser Welt auf. Und plötzlich sehen sie vor ihren Augen, wie der Körper Jesu genommen wird. Und das heißt wortwörtlich so in der Apostelgeschichte und in den Himmel auffuhr oder in den Himmel hochgezogen wurde. Und das heißt es sogar, dass sie darstellen in den Himmel starren, weil sie nicht begreifen, was ist hier los. Das ist dieselbe Kraft. Dieselbe Kraft, die heute noch den Menschen zur Verfügung steht. Ein weiteres Beispiel von dieser Kraft in Jesus Christus ist die Erhöhung von Jesus über das ganze All. Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Wir sehen es nicht und die Welt will es auch nicht wahrhaben, aber in diesem Moment herrscht Jesus als König. Er regiert. Und wenn wir uns diese unfassbare Weite des Alls vorstellen, was wir nicht können, diese Milliarden von Milliarden Sonnen, die da draußen sind, die von irgendwo ihre Energie und Kraft haben müssen, die Physiker können es uns nicht sagen, woher kommt diese Energie? Weil Energie wird nicht produziert, sie kann nicht einfach aufploppen. Energie, sie muss da sein, sie kann übertragen werden. Aber woher kommt das alles? Und unser Sonnensystem ist ja ein kleines Sonnensystem. In einer riesigen Galaxie von Milliarden von Sonnen, von Milliarden von Galaxien. Und die Bibel sagt, über all das ist Christus erhöht. Als König und als Herrscher in dieser Kraft Gottes kann er es tun. Aber man sieht es so oft nicht. Ich lese sehr gerne auch mit meinen Schülern in den Andachten morgens die Andachten von Pfarrer Wilhelm Busch. Nicht der Max und Moritz Wilhelm Busch, das ist ein anderer. Die meisten verwechseln es erstmal. Und Busch lebte während der Nazi-Zeit als Pfarrer. Und alle bekennenden Christen damals mussten in den Untergrund gehen, weil plötzlich eine andere Autorität im Staat war, die sagte, Gott und all das vergisst es, die Macht der Führer, alleine daran wird es ja schon sichtbar, bin ich. Es war eine sehr harte Zeit für Christen, die stark unter Druck gesetzt wurden, teilweise auch in den KZs umkamen. Und Busch erarbeitete in dieser Zeit als Jugendpfarrer und in diesen 30er Jahren, in den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft, da veranstalteten sie Jugendtage mit täglichen Predigten in Mannheim, in Kassel und in Darmstadt und sie versuchten das möglichst ohne großes Aufsehen zu machen, dass die Gestapo, die geheime Staatspolizei, das nicht mitbekommen würde und nicht dagegen arbeiten würde und trotzdem ein Zeichen ihres Glaubens zu setzen. Und so fuhr Busch von einem Morgengottesdienst in Mannheim zu einem Abendgottesdienst nach Darmstadt. Und Tausende kamen in die völlig überfüllte Pauluskirche. Tausende standen draußen. Und Pastor Busch erzählt dann, wie er, weil diese Pauluskirche von der Gestapo umringt war und sie ihn verhaften wollten, durch das Pfarrhaus und unten irgendwie die Katakomben in die Kirche durch eine kleine Wendeltreppe kam. Und von der Kanzel, da holte die Gestapo niemals jemand runter, das würde zu viel Aufsehen erregen. Und deswegen predigte er eine Stunde lang über genau dieses Thema, Christus ist Herr. Und ihr müsst euch vorstellen, was für eine unglaublich explosive Botschaft das in Nazi-Deutschland war. Es gibt nur einen Herrn. Es gibt nur einen wirklichen Führer, einen wirklichen Regenten über dieses Universum. Und er heißt nicht Hitler, er heißt Jesus Christus. Und so predigte Busch hier in dieser Pauluskirche in Darmstadt. Und die Menschen damals schalteten schnell, sobald er von der Kanzel runterging, sammelte sich eine Riesentraube von Gläubigen um ihn. Die Gestapo versuchte wieder irgendwie Personalien aufzunehmen und husch, war schon wieder die Wendeltreppe runter und ging zum Auto, das draußen auf ihn wartete. Und als er zum Auto kam, standen Gestapo-Leute plötzlich um ihn herum, nahmen ihn fest und brachten ihn vor diese Kirche in ein wartendes Auto. Und die ganzen Menschen, die ganzen jugendlichen Christen kamen heraus und wir können uns vorstellen, eine unglaublich angeheizte Stimmung. Sie riefen, der hat doch nichts getan, er hat doch nur gepredigt, darf man das nicht mehr. Wir können uns vorstellen, wie diese Situation ist. Und Busch sitzt drin und er denkt nur, hoffentlich holen die mich nicht, hoffentlich holen die mich nicht. Das würde alles noch viel schlimmer machen. Also seine Freunde, die Jugendlichen, was würden die nur mit seiner Familie anstellen und so weiter. Und dann sagt Busch in diesem Moment, als er in das Auto reingesetzt wird, der Kommissar sitzt neben ihm, die Gestapo-Leute sitzen da, ich sage es jetzt in seinen eigenen Worten, plötzlich stand ein junger Mann oben auf der Kirchentreppe, ich habe ihn nie wieder gesehen, der über die erregte Menge hinweg den Vers von Blumhardt rief, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Denn, er sagte das mit Vollmacht, denn alles ist nach seines Todesnacht in seine Hand gestellt. Was das bedeutete, neben der scheinbaren Allmacht Hitlers, die Allmacht Jesu Christi öffentlich zu proklamieren. Nachdem am Kreuz er ausgerungen hat, er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ehe jemand den Mann packen konnte, war er in der Menge verschwunden. Fahr doch los, brüllte der Kerl dem Fahrer zu. Doch der war schon lange am Wursteln. Der Wagen sprang einfach nicht an. Es war, als ob ihn einer von hinten festhalten würde. Fahr doch! Da stimmte die Menge an. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Brausender Gesang. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Fahr doch, brüllt der Kommissar wieder. Und dann endlich fuhr das Auto los. Gott musste den Wagen festgehalten haben. Das mussten sie erst mitkriegen, dieses Zeugnis, diesen Gesang. Mein Herz war so voll, dass ich dem Kommissar sagte, Sie armer Mann. Da sackte er an sich zusammen und sagte, ich war früher auch im Bibelkreis für höhere Schüler. Und heute verfolgen Sie Christen, sagte ich. Ach, Bart, ergeben Sie doch nach. Lassen Sie sich doch ausweisen. Tun Sie mir das bitte nicht an, dass ich Sie verhaften muss. Ich sagte nur, Sie armer Mann, ich kann Sie nicht davor bewahren. Da wurde er richtig böse und ich ging nach der Ankunft des Wagens in die Zelle hinein. Busch erzählt es in den 50er und 60er Jahren rückblickend auf diese Zeit. Und immer wieder dringt es durch in seinen Erzählungen, scheinbar, in dieser scheinbar allmächtigen Umgebung der Nazis, da waren die Christen wie so ein Häufchen Elend, die noch Lieder singen können gegen die Gestapo, die irgendwie versuchen, ihrem Herrn, der ja anscheinend regiert, zu dienen. Und Busch sagt selber, was für eine Folter es war, in dieser 2-auf-1-Meter Zelle zu stehen, nur ein Fenster drüber, bei geringen Mahlzeiten, mit keinem Buch, mit niemandem, mit dem man reden kann, wochenlang da drin sein. Er sagt, ich wurde wahnsinnig in dieser Zelle. Wo ist Christus der Herrscher? Wo ist diese Macht? Heute schauen wir auf diese Zeit zurück und sagen, Hitler ist tot. Von Nazi-Deutschland redet niemand mehr. Das ist ein böses, dunkles Kapitel unserer Geschichte. Aber Jesus lebt und er regiert. Und ich bin mir sicher, dass es uns oft so geht wie Busch, wo man in dem Moment, wo er festgenommen in diesem Auto sitzt, sagen könnte, Jesus, wo bist du? Wo ist deine Macht? Wo ist diese Größe? Wo ist diese Kraft? Ich spüre sie nicht. Aber dennoch stimmt dieses Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und wenn alles hier auch vergeht, er bleibt und er regiert. Und es führt uns zum vierten und letzten Beispiel, wie diese Macht Gottes gezeigt und demonstriert wird. Jesus wird zum Oberhaupt der Gemeinde. Und das überliest man so schnell, dass man denkt, ja gut, das ist ja klar, das habe ich schon oft gelesen und gehört. Aber lasst uns das vor Augen führen. Derjenige, der über diesem Universum thront, der es erschaffen hat, der es erhält und zu dem alles auch wieder einmal zurückkehren wird, er ist das Oberhaupt, also der Kopf einer Gemeinde, eines Körpers, eines Leibes. Vers 22 und 23. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Der letzte Ausdruck dieser wirksamen Macht Gottes, die könnte völlig überraschen. Gott offenbart sein für uns Menschen unbegreifliches Machtwirken nicht in erster Linie in der Schöpfung oder in diesen unendlichen Weiten des Universums oder in dieser verzehrenden Energie von Milliarden von Sonnen da draußen oder in Legionen von Engelscharen oder in seiner allmächtigen Lenkung des ganzen Kosmos. Dieser Text zeigt uns, dass diese ganze Allmacht Gottes vor allem einer Gruppe gegeben wird und es ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde, das steht hier in diesem Text. Es sind die Gläubigen. Der Jesus, dem Gott alles unter seine Füße unterworfen hat, er ist das Oberhaupt, das Haupt der Gemeinde. Er hat Jesus sogar der Gemeinde gegeben, den ganz normalen Menschen, den ganz normalen Christen, die ihm nachfolgen. Das bedeutet, wenn wir an Kirche denken, nicht an das Gebäude, sondern an die Menschen, an die Gläubigen, wenn wir an Gemeinde denken, dann ist die Gemeinde der Körper, bis hierher, der völlig funktionsunfähig ist ohne dem Haupt, der Schaltzentrale. Aber es ist ein Körper, es ist zusammengefügt. Der Text sagt uns, Gott der Vater hat Jesus der Gemeinde gegeben. Ein Ausleger hat den Vers folgendermaßen sehr frei übersetzt. Die Gemeinde ist voll von Christus. Ein jegliches Glied der Gemeinde wird mehr und mehr mit Gottes Herrlichkeit und Christus Fülle gefüllt. So übersetzt Rieniker, ein Ausleger, das ganz frei in der Bedeutung, wie Paulus das wahrscheinlich eigentlich sagen wollte. Die Gemeinde ist voll von Christus. Und ihr Lieben, das ist der Punkt. Wenn wir so viel Schwachheit, so viel Zerrissenheit, Konflikte sehen und erleben in unserem Leben, liegt es daran, weil wir vielleicht zu der zweiten Gruppe eingangs gehören, zu den Starken. Denken, ich schaffe das schon. Das funktioniert, aber es funktioniert nicht. Uns steht eine Kraft zur Verfügung, die so groß ist, dass sie Jesus von den Toten auferweckt hat. Dass sie ihn in den Himmel hat auffahren lassen, dass sie ihn als König über diesem Kosmos thronen lässt. Und dieser Jesus ist die Fülle der Gemeinde. Und stellt euch das vor, 200 Menschen hier in Böbingen, Hunderte in anderen Städten in Deutschland, die diesen Christus in sich tragen, durch den Glauben, der in ihnen lebt und wirkt. Was würde das verändern? Was würde das bewirken in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, auf unseren Arbeitsstellen, in unseren Alltagsherausforderungen, wenn wir endlich begreifen, nicht ich bin es, nicht ich kann es, aber ich bin angedockt an diesen großen Gott. Ich habe es für mich persönlich mir so vorgestellt, ich bin nur eine Lampe und ich kann da rumknipsen, wie viel ich will. Geh ach an, on, geh an, on. Aber wenn der Stecker nicht im Stromnetz ist, wird sie nicht angehen. Wenn ich nicht hingehe und das verbinde mit dieser Energie, die da aus dieser Dose kommt, produziert in irgendeinem Kraftwerk oder auf irgendwelchen Dächern, wahrscheinlich mehr am Kraftwerk wie auf den Dächern, aber ist egal, ich will jetzt nicht politisch werden. Diese Energie, die steht zur Verfügung, aber ich muss einstecken, ich muss dran sein. Und meine Frage an dich ist, kennst du das? Kennst du diese Kraft? Ich rede nicht von Religion und von Veranstaltungsbesuchen oder irgendwelchen Dingen, sondern das ist persönlich. Der Mensch, der sagt, hier bin ich Gott und ich demütige mich vor dir. Die Bibel ist so klar, 1. Petrus 5, Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Diese gewaltige Hand ist da, nicht im Sinne von Gewaltausübung, sondern von Macht, von Kraft. Demütigt euch unter die unendlich kraftvolle Hand Gottes. Und der Starke hat da keinen Platz. Der Große, der mit breiter Brust kommt, der kommt nicht unter diese Hand. Demütigt euch. Ihr Lieben, und es geht ganz simpel, zu Hause auf den Knien. Zu sagen, Herr, hier bin ich. Und daran glaube ich. Ich habe vielleicht noch gefühlt gar nichts davon erfahren. Mein Leben, es ist ein Mess, es ist Unordnung, es ist Chaos. Meine Seele ist so dunkel und betrübt. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich glaube. Ich glaube. Ich gehe einfach hin zu dieser Steckdose und ich stecke an. Ich komme zu dir und ich demütige mich unter deine gewaltige Hand. Und ich glaube, dass Jesus für all mein Versagen, für all meine Unfähigkeit gestorben ist. Und ich glaube, dass ich jetzt zu diesen Dingen gehen kann, die mir vielleicht wie riesige Aufgaben erscheinen. Unmöglich, das zu schaffen. Aber ich demütige mich und sage, Herr, ich glaube, dass dein Wort stimmt, wie Melina so schön gesagt hat, weil du es gesagt hast. Und so dürfen wir zu Gott sagen, weil du es gesagt hast, mach ich's. Ich glaube. Und zeig mir diese Macht und Kraft. Ich persönlich bin so berührt davon, wenn ich mit Menschen rede, die nicht vielleicht die großen Prediger, Pastoren, Missionare oder sonst was sind, sondern die ganz normalen Menschen, die Montag bis Freitag arbeiten, die dann nach Hause kommen, die den Haushalt zu Hause machen, die sich um Kinder sorgen und diese Menschen erzählen, was sie in ihrem Alltag mit diesem mächtigen Gott erleben, wie er ihr Leben verändert, völlig vom Kopf wieder auf die Füße stellt. Warum? Weil sie sagen, du hast es gesagt. Ich vertraue deinem Wort. Und du hast gesagt, Christus hat diese Macht, er soll in mir leben. Ich will ihm nachfolgen. Hilf mir, oh Herr. Ich hoffe so sehr, dass du diesen Jesus schon kennst. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, genau danach sehne ich mich so, weil ich spüre nur Schwachheit in meinem Leben. Komm zu ihm. Er starb für Sünder. Er starb nicht für die, die meinen, alles sei in Ordnung. Er starb für die Kranken. Er sagte selber, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, die wissen, ich bin krank. Und er ruft sie zu sich, kommt und sieht. Kommt und sieht, und es ist ein Ruf in die Nachfolge, nicht komm und dann ist alles gut, komm und sieh. Komm doch mal und sieh hier rein. Komm und lerne mich kennen, komm und mach erste Schritte des Glaubens mit mir. Ja, weiter, folg mir nach, komm und sieh. Folge mir nach, wie die Jünger das bei Jesus getan haben. Die kamen nicht als Helden, das waren die Oberversager. Aber kommt, weiter, seht, erlebt meine Kraft. Erlebt, wie ich euch befähige, wachst in diesem Glauben. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich an ihn glaube. Nahe dich Gott. Geh zu ihm. Such ihn in seinem Wort und er wird sich dir offenbaren. Das hat er versprochen. Wer ihn sucht, von ihm lässt er sich finden. Und so hoffe ich, dass wir mit diesem Gebet, das Paulus für die Epheser spricht, in unserem Alltag, wenn wir diese schweren Lasten und Aufgaben durchzutragen haben, in diesem Bewusstsein uns glauben und in dieser Demut zu ihm kommen und sagen, Herr, hier stehe ich. Und vielleicht wird nächste Woche auf dich so ein Gewicht warten, wo du sagst, ich schaff's nicht. Aber Herr, du hast es gesagt. Du hast es versprochen. Hilf mir. Und auf dich allein vertraue ich. Amen. Lass uns aufstehen, ich will noch beten und dann wollen wir noch gemeinsam als Antwort darauf noch zwei Lieder singen. Großer Gott, ich bin dir so dankbar, dass du uns Menschen nicht alleine lässt, dass du gekommen bist in diese Welt, um Sünder zu erretten und dass du am Kreuz gestorben bist und mit diesem Sieg, du hast gerufen, es ist vollbracht, gestorben bist für die Sünden aller Menschen, die an dich glauben. Und du willst diese Kraft verleihen. Und ich bete für jeden, der heute hier ist. Jeder, ob jung, Teilnehmer der Kibivo, ob Senior, dass jeder in der kommenden Woche auf dich schaut. Dass wir uns demütigen vor dir unter diese gewaltige, mächtige Hand. Unsere Arme ausstrecken zu dir. Und beten und flehen, dass deine Kraft in unser Leben kommt. Du willst es tun, Herr. Du hast eine Freude daran, wenn wir aus Sünde hin zum Licht kommen. Wirke, offenbare dich in deiner Größe und Herrlichkeit und verändere die Leben von vielen, vielen Menschen, die hier sitzen, Herr. Dass wenn wir in einem, in zwei Jahren zurückschauen, sagen, was für eine mächtige Hand hat mein Leben verändert. Die Hand des lebendigen Gottes in Jesus Christus. Amen.